Jörg Schilling, ich wollte heute mal ein bisschen was dazu erzählen, wie eins der erfolgreichsten Betriebssysteme entstanden ist und dabei allerdings auch im Wesentlichen als Kern BSD, Unix und Solaris als Hauptentwicklungslinie nehmen, weil das der Teil von Unix ist, wo eigentlich am meisten passiert ist. Ja, wie kam es zu Unix? Unix ist ja eigentlich eine Persiflage auf ein anderes Betriebssystem, und zwar hieß dieses Betriebssystem Multics, das mit Forschungsmitteln ab 1964 entwickelt werden sollte. Da hat das MIT mitgemacht, General Electric. General Electric hat übrigens auch die Rechner geliefert, AT&T hat auch mitgemacht, und die Abkürzung heißt Multiplex Information and Computing Services. Das Interessante ist, das habe ich mir jetzt auch erstmal nochmal zusammengesucht, was Multics eigentlich damals können sollte. Wie gesagt, im Jahr 1964, das finde ich schon sehr interessant. Es sollte generell alles mit MMAP machen, vor allen Dingen auch das Lesen von Dateien. Es gab Shared Libraries, es sollte Multiprozessor-Support geben, was damals noch völlig undenkbar war sonst. Und IBM war auch damit beteiligt, dass sie die Programmiersprache PL1 dafür spendiert haben. Ab 1969 soll angeblich das erste System am MIT verfügbar gewesen sein auf so einem General Electric Computer. Allerdings muss das sehr wenig von den eigentlichen geplanten Features gehabt haben, weshalb AT&T damals aus der Entwicklung ausgestiegen ist. Interessant, die Vorteile von dem Multics sind, wie gesagt, dass halt sehr viel mit MMAP gemacht werden sollte. Interessant auch für heutige Verhältnisse, beliebiges Ein- und Auskonfigurieren von Speicherplatten und CPUs bei laufendem Betrieb. Shared Libraries und dass Anwendungsprogramme Local Procedure Calls in Daemon-Programme machen konnten. Das ist ein Konzept, was dann Anfang der 90er Jahre in einem Forschungsbetriebssystem von Bill Joy, was Spring hieß, entwickelt worden ist und dann ab 95 in Solaris reingewandert ist. Der Nachteil allerdings war, dadurch, dass das halt mit den damaligen Ressourcen der verfügbaren Computer funktionieren musste, konnte man maximal 256 Kiloworte mappen. Ein Wort hat 36 Bit gehabt, das ist ungefähr also ein Megabyte. Also größere Dateien waren mit Multics nicht möglich. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Allerdings, wenn man hier draußen sich mal anguckt, da steht ja eine PDP-7, die noch, oder fast eine PDP-8, die läuft. Und da ist eine Festplatte drin mit 2,5 Megabyte Gesamtkapazität, und das Ding ist halt aus den 70er Jahren, also noch ein bisschen neuer. Es könnte also durchaus sein, dass diese 1 Megabyte maximale Dateigröße nicht unbedingt eine echte Begrenzung für die damalige Zeit waren. Ja, interessant ist, wenn man das jetzt ganz mal mit dem vergleicht, was moderne Unix-Systeme 20 Jahre später können. Da sehen wir, dass 1988 SunOS 4.0 MMAP für alles eingeführt hat. Das ist ja mehr als 20 Jahre später nach dem Plan, allerdings interessanterweise in Unix. Und das, obwohl die Idee war, wir machen mal Unix statt Multics, weil Multics kann so viel, wir specken es ab. 1998 hat Sander ist auch dynamisches Linken eingeführt. 92, hatte ich ja gerade erzählt, gab es halt dieses Spring-Betriebssystem, was in C++ geschrieben war. Das war ein Forschungsprojekt von Bill Joy, was sich allerdings als unbrauchbar erwies. Und es ist dann eingestampft worden, so um 97 rum. Und das Einzige, was davon überlebt hat, war diese DOS-Idee. Das ist ein lokaler Procedure-Call. Auf diese Art und Weise werden zum Beispiel bei Solaris jetzt die ein schneller Zugriff auf die Namesysteme implementiert. Da gibt's halt einen Nameservice-Cache-Daemon, der so ein DOR-Objekt zur Verfügung stellt, und darüber können dann die Anwenderprogramme, die zum Beispiel Hostnamen oder Passwort-Files oder sowas in gecachter Weise lesen wollen, einen Procedure-Call direkt in den Code von dem Daemon reinmachen, ohne dass da ein Context-Switch stattfinden muss. Ja, Auch interessant, ab etwa 1997 gab es ja SunOS auf der sogenannten Cray SMP. Ich weiß nicht, wer sowas vielleicht mal gesehen hat. Das war so eine telefonzellengroße Maschine, die oben so ein rotes Dach hatte. Und darum wurde die also auch gelegentlich als Rotkäppchen bezeichnet. Das war so eine Maschine, da waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 64 Spike-CPUs drin. Und das Ganze lief mit Solaris als 64-Bit-Betriebssystem und das war das erste Unix, wo man bei laufendem Betrieb CPUs rein und raus konfigurieren konnte. Das heißt, wo man das konnte, was eigentlich auch für Multics mal geplant war. Ja, wie ist das bei den Bell Labs dann gelaufen? Bell ist offiziell ausgestiegen und dann haben ein paar Leute, die Namen durften ja bekannt sein, Dennis Ritchie, Ken Thompson und ein paar andere noch, sich überlegt, dass sie etwas Einfacheres machen wollen. Da haben sie ein bisschen rumgeguckt und haben eine PDP-7 rumstehen gefunden im Institut, wo sie da bei den Bell Labs, die zu dem Zeitpunkt nicht benutzt worden ist. Und die konnten sie sich dann irgendwie aneignen, zumindest leihweise. Dass so eine PDP-7 hat eine Wortbreite von 18 Bit. Deckrechner hatten damals generell typischerweise 18-Bit-Wortbreite. Die PDP-11 mit ihren 16-Bit-Wortbreite ist eher eine Ausnahme bei Deck gewesen. Das heißt also, mit der Standardspeichermenge von 4 Kiloworten kommen dann halt nicht 8K, sondern halt 9 Kilobyte Hauptspeicher raus. Maximaler Speicher sind 64 Kiloworte, also 144 Kilobyte. Ist nicht gerade viel, das erklärt übrigens auch, warum Unix-Programme, so wie sie in der früheren Zeit existiert haben, sehr, sehr wenig hilfreiche Fehlermeldungen geben und auch im Prinzip keinerlei Fehlersituationen versuchen zu überprüfen. Die Idee war, wenn man mit dem wenigen Speicher, den das System zur Verfügung stellt, was man damals halt bekommen konnte in einem kleinen Rechner. Wenn man da die gewünschte Eigenschaft in das Programm reinbaut, verbraucht man schon den gesamten Hauptspeicher der Maschine. Da kann man sich jetzt nicht auch noch Platz im Hauptspeicher dafür gönnen, um eine Fehlerbehandlung reinzumachen. Das heißt, Unix-Programme haben wegen dieser Ressourcenbegrenzung aus der damaligen Zeit wenn man sinnvolle Eingangsdaten ihnen gegeben hat, etwas Sinnvolles getan und sie haben etwas Unsinniges gemacht, wenn man halt unsinnige Eingangsdaten reingegeben hat, was also oft auch als Garbage-in-Garbage-out-Technologie bezeichnet worden ist. Ja, was hat man dann da gemacht? Also die Idee war von ein paar Leuten, ein Spiel namens Space Travel zu implementieren. Und da waren da brauchte man gewisse Realzeiteigenschaften, die mit den damaligen Betriebssystemen nicht zu erreichen waren. Und dann kamen sie auf die Idee, dass sie das als Testobjekt für ihr neues Betriebssystem, was sie halt als Verballhornung Unix nannten. Und wenn man jetzt hier mal genau hinguckt, ich habe es hier extra nochmal geschrieben, es wurde in der Anfangsphase tatsächlich mit C geschrieben. Weil Multics ja auch mit C geschrieben worden ist. Der Name Unix, der ist erst sehr viel später gekommen, ab so etwa 1974. 1974 gab es nämlich Terov, erstmals das Fotosatzprogramm von Unix. Und da die Ausgabe von Terov auf einen Scheibenbelichter der japanischen Firma Wang ausgerichtet war. Ein Scheibenbelichter ist ein Belichter, der ist ein 9x12 cm großes Dia drin und in dem Dia befinden sich die Buchstaben an unterschiedlichen Stellen und es gibt dann ein paar kleine Linearmotoren, die das Dia an der richtigen Stelle im Strahlengang eines kleinen Dia-Projektors positionieren, sodass dann einer von diesen Buchstaben, die sich auf diesem 9x12 cm großen Dia befindet, auf einen Film projiziert werden kann. Damit kann man dann computergesteuert einen ganzen Film belichten, der wird dann entwickelt und dann kann man Offsetdruck damit machen. Und der Name Unix ist deswegen gewählt worden, weil es schicker aussah und weil es bei den AT&T-Leuten jemand gab, der es schick fand, sogenannte Kapitelchen zu verwenden. Das ist ein Ausdruck aus der Satztechnik, der dadurch entsteht, dass der beschreibt, dass man nimmt Großbuchstaben statt einer Groß-Kleinschreibung, skaliert aber die Größe so runter, dass sie ein bisschen größer nur sind als die Kleinbuchstaben. Und wie gesagt, es gab jemanden in der Unix-Truppe, der fand das schick und das sah wohl mit dem X am Ende besser aus als mit dem mit der Schreibweise ICS. Und daraufhin haben sie in dem Moment, wo TROF verfügbar war, umgestellt auf diesen neuen Namen. Jetzt ist die Frage, was für Manuals meinst du? Also erstens mal, NROF kann mehr, als die meisten Leute glauben. NROF kann nämlich nicht nur einfach Text, sondern NROF ist eine leicht abgespeckte Version von TROF. NROF kann nämlich NROF kann nämlich tatsächlich ist eigentlich gedacht dafür, so einen Typenraddrucker anzusteuern. Und das kann nicht nur, wie es auf Terminals verwendet wird, feste Zeichenabstände machen, sondern es kann variable Zeichenabstände machen und mit einem richtigen Typenraddrucker kann es etwas ausdrucken, was sehr buchähnlich aussieht. Ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich als Unix Manuals gab. Also das älteste, von dem ich weiß, also die ältesten Unix Manuals, die es etwa gibt, die sind so um die Zeit von 73. Die existieren übrigens auch nicht mehr als Textfiles. Da hat irgendjemand beim Ausmisten seines Schrankes noch Ausdrucke gefunden, die zur Verfügung gestellt, und das, was es jetzt gibt, sind eingescannte Versionen von diesen Ausdrucken. Wie die aber entstanden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Es kann ja auch schon sein, dass sie schon 73 gemacht haben, aber davor gab es meines Wissens nach auch gar keine Manuals. Wie es insgesamt auch so war, dass die Manuals in der Anfangszeit sehr, sehr schlecht und spärlich waren. Da erkläre ich nachher auch mal, wieso es so gute Manuals bei Unix gibt. Also um 1970 war die erste Unix-Version auf der PDP-7 fertig. Das System war damals noch komplett um 1970 in Assembler implementiert. Allerdings ist dann relativ bald auf Basis von BCPL, das ist eine Programmiersprache, die in den 70er Jahren sehr beliebt war, die Programmiersprache B entstanden. Und aus der Programmiersprache B ist dann die Programmiersprache C entstanden. Und so ab 72, 73 gab es dann auch die Versionen von Unix, die B- oder C-Implementierungen enthalten hatten. Davor war das alles in Assembler geschrieben. Interessant ist halt etwas, was man heute als unverzichtbaren Bestandteil von Unix sehen, die Pipes. Das ist also schon 1972 von Douglas McIlroy erfunden worden. Und ich fand das also wirklich mal schön. Ich habe so um 1990 mal einen Vortrag von Stephen Bourne gehört, wo er ein bisschen erzählt hat, wie die Anfänge von Unix waren. Und als diese Pipes im Kern entwickelt waren, haben die Leute sich alle daran gemacht, am folgenden Tag ihre Programme so anzupassen, dass sie auch mit Pipes funktionierten. Und einen Tag später konnte sich bei AT&T niemand mehr vorstellen, wie das Leben ohne Pipes war. Das muss also wirklich ein gewaltiger Durchbruch gewesen sein. Richtig verbreitet hat sich Unix ab Version 6, also das ist so um 1975 gewesen. Und um die Zeit herum passierte auch was Lustiges. Davor waren die ganzen Anwenderprogramme von Unix alle in /bin. Und wer noch ein altes Unix hat, was tatsächlich noch ein separates /bin-Directory hat und sich die mal anguckt, der wird feststellen, dass da sehr wenige Programme drin sind, Aber wenn er sich die Programme genau anguckt, wird er feststellen, dass es richtige Basisprogramme sind. Das sind nämlich die Programme, die es ausschließlich in Unix damals gab. UserBin wurde dann freigeschaltet zum Schreiben für jedermann, etwa so um Mitte der 70er Jahre. Und damals war es so, dass unter /user die Home Directories der Benutzer waren. Das ist auch lustig, wenn man sich mal ältere Unix-Sourcen anguckt. Dann, das weiß ich jetzt leider nicht, wer was gemacht hat. Es gibt aber da User Ken und User D, das ist Ken Thompson, und User DMR, das ist Dennis Ritchie. Und wenn man sich anguckt, was da drunter ist, dann findet man in der einen Directory den Quellcode für die Anwenderprogramme und in der anderen Directory den Quellcode des Unix-Kerns. Weil nämlich der eine von den beiden hauptsächlich am Kern gearbeitet hat und der andere hauptsächlich an den Anwenderprogrammen. Und die anderen Nutzer haben halt auch in /user ihr Home Directory gehabt. Und UserBin wurde halt eingerichtet, damit, wenn jemand ein neues Programm geschrieben hat, von dem er der Meinung war, dass es andere Leute unter Umständen auch interessant finden könnten, für andere Leute verfügbar ist. Denn damals war der Plattenplatz extrem begrenzt. Platten waren somit das teuerste überhaupt. Und das Interessante ist, warum gibt es jetzt so gute Man-Pages unter Unix? Das hat Stephen Bourne damals in seinem Vortrag mal so erklärt, als er entdeckt hat, dass die Leute dann zwar die Möglichkeit, den Speicherplatz unter UserBin zu nutzen, angenommen haben, stellte sich heraus, dass sie leider sehr faul waren und keine Dokumentation geschrieben haben. Das heißt, die ursprüngliche Idee, dass da Programme hinkommen, die jeder benutzen kann, die war dadurch verhindert worden, weil die anderen Leute, die das Programm nicht geschrieben haben, gar nicht wussten, was es tut. Und daraufhin hat Stephen Bourne gesagt, okay, Jungs, wenn ihr das in Zukunft weitermachen wollt, dann halten wir uns doch einfach mal alle gemeinsam an die Regel. Wer eine neue Version von einem Binärprogramm nach UserBin tut, der muss auch eine neue Version von der Manpage drauf tun. Und es gab ein Cron-Skript, was jede Nacht einmal gelaufen ist, geguckt hat, gibt es neue Programme unter UserBin oder abgedatete? Und dann hat es nachgeguckt, gibt es auch eine neue Manpage und ist die auch nicht kleiner geworden als die alte? Und dadurch wurden die Leute dazu angehalten, tatsächlich Manpages zu schreiben. Hat das nicht zugetroffen, wurde das Binary einfach automatisch gelöscht. Das heißt, wenn die Leute den Plattenplatz dann weiterhin nutzen wollten, mussten sie ihre Programme auch dokumentieren. Das ist der Grund, warum wir jetzt gute Dokumentationen haben. Denn wenn man sich halt anguckt, es gibt ja auch Systeme, wo Dokumentationen von speziellen Dokumentationsgruppen innerhalb einer Firma gemacht werden. Und solche Dokumentation ist eigentlich immer schlechter als eine Dokumentation, die von den Programmierern selbst gemacht worden ist. Weil die wissen halt besser, was ihre Programme tun. So, jetzt ist die Frage sicherlich halt auch mal interessant, warum ist eigentlich Unix überhaupt so verbreitet? Der Hintergrund ist der, AT&T war damals ein staatlich lizenzierter Monopolbetrieb. Und zwar haben sie das Telefonmonopol in den USA gehabt. Und die Gesetzeslage in den USA war damals so, dass eine Firma, der man ein Monopol übertragen hatte, die durfte keine andere Geschäftstätigkeit haben als das genehmigte Monopol. Und das Monopol war halt Telefonie. Ein Betriebssystem gehörte nicht dazu. Das heißt, verkaufen hätten sie es nicht dürfen. Und darum war die einzige Möglichkeit, Unix in Umlauf zu bringen, es zu verschenken. Und das hat man also tatsächlich in den 70er Jahren auch gemacht. Es ist also an diverse Unis gegangen. Also eine der Unis, die es relativ früh bekommen haben, und das, obwohl es auf der anderen Küste von den USA ist, denn AT&T hat das Labor der Bell Labs, wo Unix entwickelt worden ist, war in New Jersey, das ist an der Ostküste. Und die Uni Berkeley ist ja an der Westküste der USA. Aber die Uni Berkeley ist einer der ersten Empfänger von einem Unix-System. Interessant ist übrigens, dass es also nicht auf die USA beschränkt blieb damals. Ist zum Beispiel die Uni Melbourne in Australien ist auch eine Universität, die dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr frühzeitig Unix eingesetzt hat. Und vor allen Dingen sind es die ersten, die Unix auch auf eine andere Hardware-Plattform portiert haben. Die hat, was sie für einen Rechner haben, habe ich jetzt vergessen, aber die hatten tatsächlich einen völlig anderen Rechner. Und das Erste, was sie gemacht haben, Unix nehmen und für ihr Rechnersystem zu portieren. Ja, ich hatte gerade gesagt, es ist an die Unis gegangen. Ab Mitte der 70er Jahre gab es das halt an der Universität von Berkeley. Also UCB heißt University California Berkeley. Das ist, wer es nicht weiß, also es gibt ja diese Bucht von San Francisco. Da ist halt San Francisco an so einer Landzunge zwischen diesem Binnenmeer und dem echten Meer. Und auf der anderen Seeseite dieser Bucht von San Francisco liegt liegt der Ort Berkeley, und der größte Baukomplex da drin ist die Uni Berkeley. In dem Bereich, in der Universität gab es damals einen Studenten namens Bill Joy, und der hatte damals dort studiert. Dort gab es eine Unix-Installation, und ein Sommerprogrammierprojekt war: Schreibt eine Shell-Implementierung. Und das Interessante ist, Bill Joy hatte halt auch mitgemacht, hat einen Shell geschrieben, den man auch heute noch finden kann, unter dem Namen ASH. Allerdings nicht das, was jetzt auf FreeBSD als ASH. Ja, ASH unter BSD ist Almquist Shell, aber dieser Shell von Bill Joy von 1976 hat einfach Shell. Und wenn man sich den Code dieses BSD-Softwareband besorgt und anguckt, dann findet man da ein lustiges README, wo der Bill Joy erklärt, wie toll er das fand, dieses Programmierprojekt, und dass er überlegt, ob er eventuell, Shell ist ja Muschel auf Englisch, ob er demnächst mal so zum Spaß ein Programm, was er dann gerne Seemuschel, Seashell, nennen möchte, entwickeln wird. Wie wir wissen, ist der Name nachher etwas abgeändert worden. Statt SEA hat er nur ein C verwendet. Aber dieses Band, das kann man also jetzt bekommen. Wer das Interesse daran hat, der sollte sich mal darum kümmern. Es gibt etwas, das nennt sich CSRG. Da ist die BSD Unix-Entwicklung drauf von 1976 bis 1995. Das sind 4 CDs. Und da ist halt auch dieses Softwareband, was unter dem Namen BSD1 bekannt ist, drauf. Das Lustige ist, wie ist das damals gehandhabt worden? Bill Joy hat dieses Band selbst an Leute verteilt. Das heißt, er hat in Mailinglisten geschrieben: Jungs, ihr, wenn ihr haben wollt, meldet euch bei mir. Dann hat er auf seine Kosten leere Bänder gekauft, hat sich in seiner Freizeit hingesetzt, hat die Software auf die Bänder draufgespielt und sie dann zum Selbstkostenpreis verkauft. Ich habe Selbstkostenpreis, wie ihr vielleicht seht, hier in Anführungszeichen geschrieben, denn er hat $1,000 dafür genommen. Und das Band war so erfolgreich, dass Bill Joy nach nur 3 Monaten das Geld für seinen ersten Ferrari zusammen hatte. leider habe ich das in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Früher, also vor 20, 30 Jahren, war es relativ einfach, dieses Foto, wo er ganz stolz neben seinem gebrauchten Ferrari steht, im Netz zu finden. Ja, also wer sucht nach einem Betriebssystem, was BSD 1 hat, der wird es vergeblich versuchen, weil halt es sich bei BSD 1 nur um dieses Band handelt. Dann wurde aber BSD 2.x entwickelt für eine PDP 11. Das Lustige ist, das gibt es immer noch. Es gibt also immer noch ein Entwicklungsprojekt, was noch aktiv ist. BSD 2.11 nennt sich das. Und da wird ein Unix für die PDP 11 entwickelt. Das läuft natürlich heutzutage im Allgemeinen nicht auf echten PDP-11, sondern auf PDP-11-Emulatoren. Aber interessant ist, dieses System ist netzwerkfähig. Es gab auch Ethernet-Adapter für die PDP-11, Und es gibt also auch für die Emulation von der PDP-11 einen Ethernet-Adapter. Und es gibt dieses BSC-211, was es aktuell gibt, das ist in der Tat auch mit einem Netzwerkstack ausgestattet. Allerdings muss man jetzt Folgendes sehen. Diese Maschine hat einen maximalen Adressraum für ein Programm von 64 Kilobyte für Programm und 64 Kilobyte für Daten. Und das ist zu wenig, um darin ein komplettes Unix mit Netzwerkstack zu implementieren. Darum läuft der Unix-Code von BSD211 auch als Overlay, als Kernel-Overlay. Es gibt ein File, das heißt /Unix. Da ist der Basis-Unix-Kern drin und es gibt ein File, das heißt /netnix. Da ist der Netzwerkstack drin. Und das wird abwechselnd halt je nach Bedarf da reingeswappt. Und es kann heißen, wenn man halt auf diesem System Netzwerk I.O. macht, dass es sehr langsam wird. Wolltest du was? Ja? Ja, habe ich doch gesagt. Wie gesagt, das sind auf diesen 4 CDs CSRG. Ja, Unix Heritage. Es gibt, also wer sich interessiert für ältere Unix-Versionen, es gibt also zwei Sachen, die er sich merken sollte. Unix Heritage Society, oder sagen wir drei Anlaufstellen. Stichwort Unix Heritage Society, also das Erbe von Unix, dann gibt es die PUPS. Das ist die PDP-11 Unix Preservation Society. Das sind auch die Leute, die jetzt noch an diesem BSD-211 arbeiten. Und dann gibt sich auch der Kirk McCusick ein bisschen Mühe, da Sachen zu verteilen. Also Kirk McCusick ist derjenige, der diese CSRG-CDs zusammengestellt hat. Mit dem, wo die gesamte Entwicklungsgeschichte mit der SCCS-Versionsgeschichte von dem BSD-Entwicklungszweig von Unix zwischen 76 und 1995 drauf ist. Ja, aber gegen die späten 70er Jahre etwa kam dann halt auch die WEX auf. Am Anfang war das die WEX 11750, später die WEX 11780. Diese Portierung ist übrigens auch von AT&T angestoßen worden. Und die Unix-Version von AT&T, die für diese WEX portiert war, nannte sich bei AT&T Unix 32V. Und das ist ein Nebenzweig von Unix Version 7. Und davon hatte die BSD-Universität, die Universität Berkeley, eine Lizenz erworben. Und wenn es also jetzt darum geht, mal zu entscheiden, was ist da alles drin, von den AT&T-Entwicklungen, die nach Unix 32V kamen, ist da nichts mehr drin. Das ist übrigens auch der Grund, warum es den Almquist-Shell gibt. Weil der Born-Shell von 1979, der in diesem Unix 32V drin war, das ist ein, der ist zwar prinzipiell mit einem C-Compiler kompiliert worden, der ist aber in einer Sprache geschrieben worden, die eher aussah wie Algol 68. Und das hat der Stephen Born damals gemacht, indem er C-Präprozessor-Makros definiert hat, die ihm erlaubt haben, etwas zu schreiben, was so ähnlich wie Algol 68-Code aussieht, aber hinten dann C-Code rauswirft. Und das ist dieser Ur-Born-Shell, der noch keine Funktionen kannte und eine ganze Menge Dinge auch nicht. Und weil das halt um 1990 nicht mehr zeitgemäß war und weil die Universität Berkeley auf legalem Wege die neueren Born-Shell-Versionen, die so um 1983, 84 rauskamen, mit Funktionserweiterungen und noch ein paar anderen interessanten Sachen, halt nicht legal erworben hatte, hat dann der Herr Almquist an sich die Mühe gemacht, nochmal etwas, was Born-Shell-kompatibel ist, von Scratch neu zu schreiben. Und das ist, was unter dem Namen Almquist-Shell bekannt ist. Dann gibt's auch noch was, was Dash heißt. Das ist der Debian-Almquist-Shell. Das ist irgendwie eine Debian-Variante von dem Almquist-Shell. Ja, aus diesem Unix 32V, was also die Uni Berkeley als letztes lizenziert übernommen hat, ist dann in der Folge das BSD Unix 4.x entstanden. So, da muss man jetzt sagen, wie ist das jetzt weitergegangen? Es gab 4.0, das war im Prinzip im Wesentlichen identisch mit diesem 32V. Dann gab es 4.1, das war etwa so um 1979, da kam nämlich TCP/IP rein. Und da ist also auch eine lustige Sache passiert. Der Bill Joy hat diesen TCP/IP-Stack in den Kern reingeschrieben und das obwohl, sollte man auch mal sehr aufpassen, weil interessanterweise jetzt neuerdings genau gegenteilige Behauptungen aus akademischer Seite gibt. Aber damals haben Akademiker die These aufgestellt, ein TCP/IP-Stack, wie er gerade damals standardisiert worden ist, im Bereich der RFC als Request for Comments aus dem ARPANET-Projekt würde halt diese Implementierung für TCP/IP nicht in den Kern reingehören, sondern sei selbstverständlich ein Anwenderprogramm. Wenn man heute Akademiker fragt, dann werden die einem alle sagen, das Zeugs gehört doch selbstverständlich in den Kern rein. Warum hat der Bill Joy das damals in den Kern reingemacht? Kann sich das einer von euch vorstellen? Das braucht Echtzeitfähigkeiten. Und weil es halt es reden ja mehrere Rechner miteinander. Da gibt's Handshakes. Und da muss man in einer bestimmten Zeit reagieren. Sonst wird es, wenn man das nicht tut, wird es langsam. Und man konnte damals mit Hilfe von User-Software, Programmsoftware, Reaktionszeiten nur innerhalb, im Bereich von etwa einer Sekunde erreichen. Und wenn man halt im Millisekundenbereich reagieren wollte, war die einzige Möglichkeit, das in den Kern reinzuschreiben. Und darum hat Bill Joy eine Implementierung gebaut im Kern. Und diese Implementierung, da gibt es eine lustige Geschichte. Bill Joy hat mal selbst in einem Vortrag gesagt, dass er, als er das erste Mal den TCP/IP-Kram im Kern funktionsfähig fertig hatte, hat er die Nacht bis um 4 Uhr durchgemacht und hat dann diese ganzen R-Programme, die es gibt, also RCP, RSH und FDP und was es sonst noch so gab, in der Nacht bis morgen um 4 implementiert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die nicht sonderlich sicher waren und dann ja jetzt auch alle durch die SSH-basierten Varianten ersetzt worden sind. Aber damals muss man halt auch sagen, Netzwerk war halt was für eine Elite. Es gab ganz wenig Leute, die da Zugang hatten. Also 1979 waren es noch deutlich unter 100 Rechner, die am damaligen ARPANET drangehangen haben. Das heißt also, das war nicht nichts, wo man sich damals wirklich Gedanken gemacht hat, dass es unsicher sein könnte. Ja, wie gesagt, also BSD 4.1 ist halt mit Netzwerkunterstützung und da hatten sie, was sie da auch schon gemacht hatten, ist, dass die Dateinamen nicht mehr auf 14 Buchstaben begrenzt waren pro Pfadnamenkomponente, sondern da hatten sie das Filesystem schon umgehackt auf einen Bereich, der halt bis zu 255 Buchstaben lange Pfadnamenkomponenten konnte. Und wenn man sich jetzt dieses BSD 2.11 anguckt, was es aktuell immer noch für die PDP-11 zu bekommen ist, dann ist das genau so eine Filesystem-Variante. Das ist ein Unix-Version 7-Filesystem mit einem Aufsatz, dass halt variabel lange Pfadnamenkomponenten drin sind, weil das UFS-Filesystem so viel Code braucht, dass man es halt nicht in dem Unix für die PDP-11 unterkriegt, in den 64 Kilobyte Textsegment. Ja, interessant fand ich auch, es gab halt irgendwann Ende der 70er Jahre mal die Aussage, Unix ist das weltweit verbreitetste Betriebssystem. Ja, es gab damals über 600 Unix-Installationen und ich weiß nicht, wer von euch das mal gelesen hat, es gab ja mal in den 50er Jahren so Aussagen von diversen Firmen, die Computer herstellen, unter anderem auch IBM. Und IBM hat damals den weltweiten Bedarf für Computer auf 2 bis vielleicht 3 oder 5 geschätzt. Ja, damals hat man mit Lochkarten gearbeitet und die dachten halt, die Leute stanzen ihre Lochkarten, tun die in Pakete, schicken das Paket zu einem zentralen Ort, wo ein Computer steht, dann kommt der Operator, legt die Lochkarten in den Lochkartenleser rein, drückt auf den Startknopf. Einen Augenblick später druckt es irgendwo auf dem Drucker und dann wird halt das Paket mit den Lochkarten und dem Ausdruck zurückgeschickt. So was in der Form gab es übrigens in den bis in die tiefen 60er Jahre. Die Leute, die damals Programmieren gelernt haben, die haben üblicherweise auch genau so programmiert. Die haben den Computer nie aus der Nähe gesehen. Ja, jetzt sind wir ja schon bei BSD um 1980 gewesen, was ich jetzt allerdings noch nicht so ganz erwähnt hatte, ist, die Zeilen wollte ich nochmal kurz sagen. Es gibt übrigens, warum heißt das BSD Unix 4? Ganz einfach, man wollte sich damals mit AT&T nicht in die Wolle kriegen. Um die Zeit um 1980 herum hieß das aktuelle AT&T-basierte System Unix System 3. Und zwar hatten die 2 übersprungen bei AT&T, weil es BSD 2.x für die PDP-11 gab und die AT&T-Leute den Berkeley-Leuten nicht ins Gehege kommen wollten. Und daraufhin haben die Berkeley-Leute dann ihre nächste Version 4 genannt, weil AT&T eine Version 3 hatte. Ich habe sowas noch nicht. Also wenn, dann schick mir bitte einen Beleg dafür. Also ich... Ja. Also da habe ich nichts Wirkliches gesehen. Also gut. Aber wenn, also da sind auch in diesen in den CSRG-Quellen ist da nichts zu sehen. Also dann muss ich es übersehen haben. Gut, aber dann ich bin gerne bereit, das mir mal anzusehen. Also da war, ich sagte, es gab ja halt auch die Sache, dass die Berkeley, dass die AT&T-Leute halt keine Version 2 gemacht haben. So, interessant ist dann halt letztendlich diese PDP-Rechner von DEC waren ja ein Durchbruch, weil es halt so Mini-Rechner waren, die halt nur die Größe einer Telefonzelle etwa hatten. Und damalige Großrechner hat man halt einen Raum dieser Größe komplett belegt. Der nächste Schritt war dann der Motorola 68000, der übrigens sich in seiner Struktur doch ganz schön an der PDP-11 orientiert hat. Er hat sie nicht nachgebaut, ist schon an vielen Stellen etwas anders. Er hat ja auch eine ganze Menge 32-Bit-Instruktionen schon und ist nicht vollständig 16-bittig wie die PDP-11. Aber er hat sich relativ stark an der PDP-11 orientiert und hat versucht, das in etwas besser hinzukriegen. Da ist aber dann leider dann Motorola doch ein kleiner Fehler beim Konzept entstanden. Erkläre ich gleich. 82 war Andreas von Bechtesheim, das ist ein Deutscher, der damals mit einem, der hatte ein paar Jahre vorher bei Jugend forscht einen Preis gewonnen, hatte dann in Folge ein Stipendium bekommen und durfte an der Stanford University studieren. Stanford ist ein kleines Stück, etwa so 10 Kilometer südlich von San Francisco. Also auf der anderen Seite von der Bucht von San Francisco wie Berkeley. Und es ist eine Privatuniversität, die relativ viel Geld hat, die sie aus Spendenmitteln erwerben. Und der Andreas von Bechtesheim hat da Elektrotechnik studiert. Und die waren so gut ausgestattet, dass sie ein Hardware-Labor hatten, wo es kistenweise Bauteile gab, die jeder Student kostenlos verwenden durfte für seine Bastelaufgaben, die er sich so vorgestellt hat. Und da lagen auch 68000 CPUs in der Kiste. Und der hat dann angefangen, aus den Sachen da einen Rechner aufzubauen. Und dann ist ihm irgendwann, als es fertig war, die Idee gekommen, oh Scheiße, mit einem Rechner allein kann man nichts anfangen, da braucht man ja ein Betriebssystem zu. Dann hat er sich ein bisschen umgehört, hat festgestellt, als er irgendwie 50 Kilometer entfernt die Uni Berkeley ist und dass dort halt an Unix gearbeitet worden ist. Und dann hat er sich an Bill Joy gewendet. Allerdings muss man sagen, die Firma Sun ist insgesamt von 4 Leuten gegründet worden. Also die Hauptperson ist der Andreas von Bechtolsheim. Der hat übrigens auch die Mitarbeiter Nummer 1. Die Mitarbeiter Nummer 2 hat Bill Joy. Der ist halt der Mensch, der das Betriebssystem verstanden hat. Und Scott McNeely ist jemand, der die wirtschaftlichen Aspekte gemacht hat und der ja auch relativ lange Zeit der Chef der Verwaltung von Sun war. Und dann gibt's noch einen Inder, der Koschler heißt, jemand mit indischem Stamm, der auch aus Kalifornien ist. Und dieser Mensch hat sich im Wesentlichen damals darum gekümmert, Geldgeber für Neugründungen von Firmen zu organisieren. Und vielleicht sollte man das auch mal erwähnen. Also einer der Geldgeber ist übrigens auch ein Professor von der Universität Stanford, der ein Jahr vorher auch einen Teil seines Vermögens gegeben hatte, um die Firma SGI zu gründen. Und der hat also auch in die Firma Sun investiert. So, diese Sun 1, die da 1982 gebaut worden ist, die konnte man, das war eigentlich die Idee, dass man die mit Berkeley Unix betreibt, das ging aber nicht. Also man konnte zwar Berkeley Unix theoretisch auf den Motorola 68000 portieren, aber der Motorola 68000 hat getreu seinem Vorbild, der PDP-11, auch Assembler-Instruktionen, die diesem C-Konstrukt Stern P++ entsprechen. Und wenn jetzt so eine Instruktion in der Mitte irgendwo unterbrochen wird, weil irgendwas schief geht, dann muss eine korrekt aufgebaute Maschine den Zustand des Programmsteuerwerks innerhalb der CPU irgendwo speichern, damit eine Ausnahmebehandlung angeworfen werden kann, das Problem löst und dann wieder zurückspringen kann. Das geht mit dem 68000 nicht. Und darum kann man kein Betriebssystem mit virtueller Speicherverwaltung auf einem Motorola 68000 installieren. Da gab es damals übrigens tatsächlich auch Ideen, das mit dem 68000 hinzukriegen. Es gab System, ich weiß jetzt bloß nicht, wer das gebaut hat, die hatten tatsächlich 2 68000 eingebaut. Die haben dann nämlich Folgendes gemacht: Wenn eine Ausnahme entstanden ist, dann haben sie nicht die Ausnahme durch den Hauptprozessor abarbeiten lassen, sondern die haben mit einer Elektronikschaltung Halt auf den Haupt 68000 gegeben, dann den zweiten 68000 angeworfen, der hat dann die Ausnahmeroutine abgearbeitet, und wenn man dann den Haltdraht wieder deaktiviert hat, dann ist der Rechner tatsächlich einfach weitergelaufen. Aber der Rechner von Andreas von Bechtolsheim war ja schon fertig, und darum war die einzige Möglichkeit, da ein Unix drauf zu kriegen, Geld in die Hand zu nehmen, die englische Firma Unisoft zu beauftragen, die damals die ersten waren, die so ein Unix Version 7 auf Motorola 68000 portiert haben. Es kam dann 1983, Ende 1983, Anfang 84 kam dann der Motorola 68010 raus, und das war eine Korrektur von dem 68000. Da hatte man dann diesen Konzeptfehler für die Ausnahmebehandlung repariert, und der konnte dann tatsächlich mit BSD 4.2 betrieben werden. Übrigens ist das überall, wenn man im Netz guckt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen falsch dargestellt. Das Betriebssystem, was damals auf den Rechnern war von Sun, hieß nicht SunOS, sondern es hieß BSD 4.2 in Klammern Sun Unix. Und erst mit den ersten Motorola 38020-System. Das waren also durchgängige 32-Bit-Rechner. Die ersten davon sind produziert worden am 24. Dezember 1985. Das weiß ich deswegen so genau, weil die Produktionsdaten nämlich in dem ID-Prom drin standen als Zeitstempel und weil ich eins dieser Systeme am dritten Weihnachtsfeiertag 1985 auch von Sun bekommen habe. Ich weiß bis heute nicht, wie die es geschafft haben, es immerhalb, also über die Weihnachtsfeiertage ist nach Deutschland zu schaffen und auch noch durch den Zoll durchzubekommen. Aber das System, was für diese 38020 basierten Systeme kam, war das erste System, was tatsächlich offiziell den Namen SunOS hieß und das nannte sich SunOS 3.0. Und bis etwa 1986, Mitte 87 war die Unix, also diese SunOS-Version auch tatsächlich mehr oder weniger direkt abgeleitet aus dem BSD Unix. Und bis etwa 86 hat auch Sun Entwicklungen an die Universität Berkeley zurückgegeben. Die haben also Quellcode, den sie selbst neu entwickelt haben, bei der Firma Sun der Rechnerforschungstruppe an der Uni Berkeley zurückgegeben und darum, weil nämlich in SunOS 3.0 ist nämlich als erstes der sogenannte VFS-Layer drin, das ist ein virtueller Filesystem-Layer, der das ermöglicht, dass das Betriebssystem mehrere Filesysteme nebeneinander drin haben. Davor war es so, dass ein Betriebssystem genau ein Filesystem gleichzeitig konnte und das war fest eingebunden direkt in den Kern. Und in SunOS 3 1985, da war das erste Mal das erste System mit NFS und um das halt einbinden zu können und um halt auch in der Lage zu sein, ein Root-File-System über NFS zu haben bei einem Diskless Client, brauchten sie einen virtuellen File-System-Layer zwischen dem Betriebssystemkern und dem eigentlichen File-System-Implementierung. Und weil halt bis 86 tatsächlich so ein Quellcode zurückgeliefert worden ist an die Uni Berkeley, ist der VFS-Layer, der jetzt in Berkeley-Implementierungen drin ist, übrigens immer noch sehr, sehr ähnlich dem Layer, der in SunOS drin ist. Mal gucken, wie wir bei der Zeit sind. Gut. Ja, kleiner Ausflug. Was gab es so nebenbei? Anfang der 80er Jahre hat auch die Firma HP plötzlich die Idee gehabt, ein Unix auf den Markt zu bringen. Damals gab es HP 9000 Systeme, da haben sie sich von AT&T ein System 3 gekauft. Ein bisschen es gab da wohl auch mal eine Zeit lang 80.000 Systeme von HP, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, was man da im Netz findet, ob das tatsächlich HP selbst ist, aber in Mitte der 80er Jahre hat die Firma Hewlett-Packard die Firma Apollo Domain gekauft. Und Apollo Domain hatte ein eigenes Unix-System und das lief auf 68000ern. Ich vermute, dass also das, was man im Netz jetzt findet, nicht über wirklich Eigenentwicklungen von HP redet, sondern wenn da über die 68000-Systeme geredet wird, geht es vermutlich um den Maschinenpark, den es von dem dazugekauften Anbieter Apollo Domain gab. Weil Mitte der 80er Jahre hat halt Hewlett-Packard ihren ersten RISC-Prozessor rausgebracht. Und es ist übrigens auch interessant zu sehen, dass gleichzeitig mit 1986 auch der erste Spark-Prozessor von Sun rauskam und um die Zeit halt auch der erste vermarktete Power-PC von IBM kam. Das ist die RISC-CPU-Variante von IBM. Aktuelle Versionen von HPOX sind übrigens ähnlich System 5 Release 4. Die haben aber nie direkt wirklich den Code übernommen. Das sieht man auch daran, dass sie also bis etwa 2000 einen Berkeley Unix-basierten TCP-IP-Stack hatten. Die haben dann erst um 2000 von der Firma Mentat Inc. Kann man daran sehen, weil Sun hatte nämlich ihren Netzwerkstack Anfang der 90er Jahre von Mentat gekauft. Streams basiert und eine Mentat-Implementierung erkennt man darin, dass es das Programm NDD gibt, was es damals halt nur auf SunOS gab, also auf Solaris. Damit kann man die Netzwerk Parameter im Kern ändern. Also zum Beispiel Wartezeiten, die der Kern hat, bevor du einen Port nochmal neu aufmachen kannst. Wenn du einen Server hattest, der einen Port bedient hat, dann musst du normalerweise ja 3 Minuten warten, wenn der gestorben ist, bis du wieder einen Server starten kannst, der den Port mit der gleichen Nummer aufmachen kann. Und das ist ein Parameter, den man zum Beispiel mit NDD verändern kann. So, ab 2001 hat HP ihre Systeme von dieser Power-Architektur auf Itanium umgebaut. Und was interessant ist, ist übrigens, dass also der Itanium ein Opcode-System hat, was sehr ähnlich dem Power-Risk-System von den alten HP-Rechnern ist. Die haben es jedenfalls irgendwie geschafft, dass man auch die älteren PA-RISC-2-Binaries auf dem Itanium laufen lassen kann. Aber inzwischen ist es so, dass im Augenblick HP im Unix-Bereich eher dabei zu sein scheint, nicht mehr allzu viel weiterzumachen. Also jedenfalls hört man immer weniger von denen. Ja, AIX kam also auch etwa 86 raus. Die haben sich damals also auch sehr bemüht. Ich weiß, dass wir Ende 86 bei der Firma Berthold, wo ich damals gearbeitet habe, das war übrigens der damals zweitgrößte Sun-OEM, also die Fotosatzfirma Berthold hat in den Jahren bis etwa 1990 ein Viertel aller Sun-Rechner, die jemals gebaut worden sind, verkauft. Und da kam dann plötzlich halt auch IBM und hat uns einen AIX-Rechner hingestellt, kostenlos, in der Hoffnung, wir würden unser Satzsystem darauf portieren. Interessant ist aber, dass es nicht so ganz klar ist, auf welche Art und Weise AIX entstanden ist. Es kann jedenfalls nicht wirklich aus einem echten Quellcode von AT&T entstanden sein. Wenn man sich nämlich Uname anguckt, dann sind Uname-R und Uname-S vertauscht. Und das kann leicht passieren, wenn man die Man-Page liest. Die ist nämlich sehr unsauber geschrieben. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum Leute sagen, AIX sei eine Abkürzung für Alien Unix. Und es ist dadurch entstanden, dass ein Außerirdischer einem anderen Außerirdischen am Telefon das Manual vorgelesen hat und der andere dann das Zeugs versucht hat zu implementieren. AIX hat eine ganze Menge Abweichungen von AT&T-basierten Unix und darum laufen. Es ist auch nicht so einfach, portable Programme zu schreiben, die auch auf AIX laufen, wenn sie bestimmte Dinge benutzen, wie zum Beispiel bestimmte Floating-Point-Dinge, die nicht genau nur POSIX sind, sondern halt einfach mal, weil sie aus den 80er Jahren stammten und mal auf einem AT&T-Unix oder auf einem BSD-Unix entwickelt worden sind, die laufen nicht unbedingt auf AIX. Ja, wie kommt man zu einem modernen System? 1987, also im Laufe des Jahres 1987 hat die Firma Sun auf Basis von ein paar Ideen von Bill Joy den BSD-Kern genommen, den sie damals hatten, und hat das gesamte Memory-Management rausgeworfen und etwas Neues ersetzt. Und alles, was da drin ist, erlaubt praktisch alles zu M-Mappen. Und da gab es halt im Frühjahr 87 auf der Usenix-Tagung in San Francisco einen Vortrag zu. Und das muss die Firma AT&T damals so beeindruckt haben, dass 1987 noch bevor SunOS 4.0 veröffentlicht worden ist. Das ist nämlich erst so Januar, Februar 1988 offiziell auf den Markt gekommen. Aber schon 1987 im Dezember hatten AT&T und Sun einen Kooperationsvertrag unterschrieben für die Schaffung von System 5 Release 4. Und System 5 Release 4 ist eine interessante Konstruktion. Man hat den Kern von SunOS 4.0 genommen und, oh, da ist ein Tippfehler drin. Das sind sollen die User-Programme von System 5 Release 3 sein. Das war nämlich das damalige System von AT&T. Und warum die User-Programmer von System 5 Release 3? Ganz einfach, Bill Joy hat darauf bestanden, da sich AT&T ja den Kooperationsvertrag haben wollte wegen des Kerns, dass die Firma Sun halt auch an System 5 Release 4 den gesamten Kern beisteuert. Und dann musste man natürlich irgendein Kompromissangebot machen an AT&T, dass also auch etwas von denen sein konnte. Und dann hat man halt die User-Space-Programme genommen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum so um 1993 dieser Begriff Slow Laris herauskam. Da gibt es nämlich eine lustige Sache. Es gab Leute, die haben Geschwindigkeitsmessungen gemacht, indem sie einfach ein DD haben gestartet auf ihrer Hauptfestplatte und gewartet haben, wie lange das braucht, bis es die gesamte Platte liest und den Output wegwirft, nach Dev0 schreibt. Das Problem ist, da sie das DD von System 5 Release 3 genommen haben, hat es einfach einen Malloc gemacht. Wenn man aber einfach einen Malloc macht in einem System, was ja auf Basis von SunOS 4 jetzt plötzlich eine virtuelle Speicherverwaltung hat und Page-Größen kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt so ein Puffer, der mit Malloc alloziert ist, dass der über eine Page-Grenze hinausgeht, sehr, sehr groß. Und dann muss jeder IO-Auftrag in zwei Teil-IO-Aufträge im Kern gesplittet werden, weil halt etwas, was über eine Seitengrenze hinweggeht, nicht verarbeitet werden kann von einem System. Darum war die Berkeley-Variante von DD auch schon 1981 so umgeschrieben worden, dass sie statt Malloc ein V-Alloc macht. Das ist nämlich ein Alloc, was Ergebnisse liefert, die auf einem Mehrfachen der Seitengröße anfangen. Und als zum Beispiel Sun 1994 diesen einfachen Buchstabeänderung von Malloc nach V-Alloc in DD gemacht hat, war plötzlich auch alles schnell. Und es gab noch ein paar andere so kleine Kleinigkeiten, die dadurch halt die frühere Version von System 5 Release 4 langsam gemacht haben, weil halt man einfach nicht angeguckt hat, in welcher Form haben sich die Unix-User-Space-Programme eigentlich in den 80er Jahren von den AT&T-Systemen weiterentwickelt. Ja, angefangen wurde das Ganze so 88, 89, 1990 war System 5 Release 4 in der Form fertig, dass es eine Musterimplementierung gab. Und AT&T hat gesagt, wir haben das zwar gemeinsam gemacht, aber wir haben ja Unix erfunden und darum gehört uns Unix. Was ich vielleicht noch sagen sollte zwischendurch, eine ganz wichtige Sache, um das Jahr 82, 83 rum ist dieses amerikanische Telefonmonopol gefallen. Da hat nämlich die amerikanische Regierung die Firma AT&T in viele, viele kleine Firmen zerschlagen. Babybell, genau da kommt der Begriff her. Also es gab vorher halt AT&T, die haben ganz Amerika bearbeitet und das wurde halt dann in ganz viele Bell-Töchter eingeteilt, zum Beispiel Bell Central, Bell Atlantic und so weiter. Infolge dieser Zerschlagung der Firma AT&T ist das Monopol gefallen und darum durfte AT&T Unix ab 82, 83 auch tatsächlich verkaufen. Und um das zu tun, haben sie den Firmenteil in New Jersey, wo Unix entwickelt worden ist, einfach ausgegliedert in eine separate Firma, die dann USL hieß, Unix System Laboratories. Und die waren dann der offizielle Anbieter von kommerziellen Unix-Versionen. Und AT&T wollte halt, dass System 5 Release 4 auch Closed Source ist, dass die Eigentümer sind und dass, obwohl mehr als die Hälfte des Codes von Sun kam, Sun trotzdem für jede verkaufte SunOS-Version Geld an AT&T zahlen musste. Und darüber war Sun natürlich nicht allzu glücklich. So, nochmal zurück, jetzt einen kleinen Sprung wieder. Was ist in den 80er Jahren sonst noch so passiert? Unix auf Intel-CPUs. Die Firma Microsoft, darum steht da MS Xenix, ja? Die Firma Microsoft hat eine Unix-Variante für einen Intel-Prozessor gebaut, das hieß damals MS Xenix. Das ist dann an die frisch gegründete Firma SCO übergeben worden und dann ab 84 unter dem SCO Xenix vertrieben worden. Dann gab es nochmal einen Bruch. 1987 hat Sun einen eigenen x86-Rechner rausgebracht mit einem 386er mit 25 Megahertz. Wer von euch sich ein bisschen auskennt, der sollte wissen, dass es 1987 von Intel als schnellste Geschwindigkeit von dem 386er 20 Megahertz zu kaufen gab. Wieso konnte Sun 25 Megahertz Rechner verkaufen? Ganz einfach. Sun hat relativ wenig von den Dingern verkauft. Und Sun hat den Ausschuss bekommen, der zu schnell war. Ein wichtiger einschneidender Punkt war etwa 1990, da ist der GCC für Intel-CPUs portiert worden. Und damit gab es erstmalig einen frei verfügbaren Compiler, der auf Intel funktioniert hat. Ja, Anfang der 90er Jahre hat die Firma Sun eine Firma namens Interactive Unix gekauft, das ist eine Kodak-Tochter. Und auf Basis von dieser Firma ist dann Solaris x86 entstanden. Seit 1991 gab es auch die erste Linux-Version. Es gab auch eine erste 386er-Portierung von BSD. Und ab 1992 kamen dann NetBSD und FreeBSD raus. Und ab September 1992 gab es dann Solaris x86, aber das konnte damals erheblich mehr als ein damals aktuelles Linux, weil ein Linux von September 1992 konnte gerade mal Textmode. Und das Solaris x86 von 1982 war ein komplettes Unix mit CDE-GUI. Ja, wie ist das mit Linux im Einzelnen gelaufen? Also 1990 ist der GCC entstanden für Intel. 1991 gab es dann die erste Linux-Version. Am Anfang mit dem Minix-File-System ohne GUI, absolut minimalistisch. Und es lief halt auch nicht auf anderen CPUs, sondern nur auf diesen damals verfügbaren Intel-CPUs. Interessant ist aber, dass 1992 ein ehemaliger Sun-Mitarbeiter namens Larry McVoy einen offenen Brief an die Firma Sun geschrieben hat, da drin steht, Solaris muss Open Source werden. Kennt jemand von euch Larry McVoy oder kann den Namen irgendwie einordnen? Er sollte eigentlich auch im Linux-Umfeld bekannt sein, weil Larry McVoy hat sich nämlich in den 90er Jahren selbstständig gemacht und hat eine Versionsverwaltung implementiert. Und zwar hat er auf Basis der SCCS-Ideen die Grundlage für alle modernen Versionsverwaltungssysteme gelegt, indem man nämlich BitKeeper SCCS geschrieben hat. Und da Linux in den ersten 10 Jahren völlig ohne Versionsverwaltung entstanden ist, es gab halt immer nur TAR-Archive von den aktuellen Versionen, war es also auch gar nicht so ohne weiteres möglich, Linux nachträglich in eine Versionsverwaltung zu bringen, weil es gab keine Versionsverwaltung damals auf dem Markt, mit der man in der Lage gewesen wäre, einfach diese TAR-Archive nacheinander irgendwo einzuspielen und dann zu sagen, mach das doch mal zur nächsten Version. Aber der Larry McVoy hat damals halt ein Skript gebaut, was das automatisiert hat, und damit konnte das BitKeeper SCCS für Linux verwendet werden. Und das war am Anfang auch so, dass mit einer Verzögerung von etwa 3 Monaten das BitKeeper SCCS auch als Quellcode verfügbar war. Und die Binaries durften kostenlos von allen Open-Source-Projekten benutzt werden. Das Problem war, Larry McVoy hat den Leuten untersagt, Reverse-Engineering zu betreiben oder eigene Klienten dafür zu bauen. Es war ja ein Netzwerkprotokoll dabei. Und das hat irgendeiner aus dem Linux-Kernel-Entwicklerumfeld gemacht. Und daraufhin hat Larry McVoy dann, ich glaube 2003 oder 2004 war das, denen die Benutzungs nicht mehr Nutzungserlaubnis entzogen. Und daraufhin sind dann etwa so ziemlich gleichzeitig sowohl Mercurial als auch Git entstanden. So, wie ging es mit BSD weiter? Sind wir wieder zurück, wie Anfang der 90er Jahre ist es so, dass die Forschungsgelder für Betriebssystementwicklung plötzlich von den Staaten nicht mehr zur Verfügung gestellt worden ist. Also auch die amerikanische Administration hat kein Geld mehr an die Universität Berkeley gezahlt. Das heißt, diese Betriebssystementwicklungsgruppe musste aufgelöst werden. Man hat den letzten Stand als BSD 4.4 veröffentlicht und als Folge gab es auch sofort Rechtsstreit mit AT&T, die gesagt haben, da ist ja Code von uns drin, das dürft ihr ja gar nicht veröffentlichen. Um da erstmal drauf drum rumzukommen, hat man dann diese BSD 4.4 zurückgezogen und hat daraufhin eine Version gebaut, wo man den Quellcode entfernt hat, der klar von AT&T irgendwie abgeleitet worden ist und hat das ganze BSD 4.4 Lite genannt. Das war also unvollständig und also auch nicht lauffähig. Das ist also auch der Grund, warum 1994 zum Beispiel diese Firma BSDI relativ erfolgreich war. Weil die hatten halt eine offizielle AT&T-Lizenz und konnten auf dem damals noch vollständigen BSD 4.4-Code mit ihrem selbst portierten BSD-Compiler auf Intel, die haben nicht den GCC genommen, ein System verkaufen. Ja, Reaktion war halt, dass Open NetBSD und FreeBSD entstanden sind, wo man halt die AT&T-Software durch eigene Sachen ersetzt hat. Interessant ist, dass AT&T halt versuchten wollte, das Ganze zu verhindern. Und im Augenblick hat sich das ja alles so in Luft aufgelöst, weil was ist passiert? Es haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben mal nachgezählt und festgestellt, dass in System 5 Release 4 mehr Code drin ist, der von Berkeley stammt, als Code, der ursprünglich von AT&T stammt, wohingegen in dem BSD 4.4 weniger AT&T-Code drin, also weniger als die Hälfte des Codes von AT&T ist. Und das Interessante ist, AT&T hat sich nicht an die BSD-Lizenz gehalten. In der BSD-Lizenz, original von 1990, stand nämlich drin, ihr müsst allen Leuten in all euren Werbeschriften und Dokumentationen darauf hinweisen, in diesem Produkt befindet sich Software, die an der Uni entwickelt worden ist. Das haben sie nicht gemacht. Und der Rektor hat einfach gesagt vor Gericht, ich möchte, dass AT&T, die hatten allerdings damals, würde ich gleich sagen, den Code schon nicht mehr. 1994 ist das passiert, da war das schon an Novell verkauft, aber der hat gefordert, dass AT&T sämtliche Dokumentationen und Werbeschriften, die es auf der Welt gibt, suchen und austauschen sollte gegen korrekte. Und das hätte Milliarden gekostet. Und daraufhin wurde die Klage gegen den Berkeley Code zurückgezogen und wir haben jetzt leider den Nachteil, dass also einige Dinge in den BSDs nicht so schön sind, wie sie sein könnten, weil man halt teilweise unsinnige Änderungen gemacht hat, nur um dokumentieren zu können, ja, der Code ist anders, der ist von uns. Okay. Die 90er Jahre waren aber auch halt die dunkle Zeit von Sun. In den 80er Jahren war Sun im wissenschaftlichen Bereich also wirklich führend. September 91, das war also kurz nach dem Erwerb von Interactive Unix, hatte halt Sun Solaris x86 angekündigt. Ein Jahr später ist die erste Solaris x86 Version entstanden. Übrigens ist das Shitty Makefile-System im Februar 93 entstanden, als ich dann Zugang zu der ersten Solaris x86 Version hatte und plötzlich sehen musste, dass ich halt unterschiedliche CPUs für den Code unterstützen musste und dann sehen musste, wie man das automatisch in einem Baum verarbeiten kann. 1994 gab es Solaris 2.4. Also dieses Solaris x86 war auf Basis von Solaris 2.1. Es war also noch eine relativ wackelige Version von System 5 Release 4. Solaris 2.4 ist die erste, die man wirklich auch stabil nennen konnte und die war auch schneller als SunOS 4. Da war also definitiv mit Solaris vorbei. Interessant ist, dass halt 1994 hat Sun dann also auch mehr Rechte von Sun gekauft, da sage ich noch mehr was das später. Aber was dann halt auch kam, ist, dass 95 der Pentium 90 rauskam und der war es nun etwa gleich schnell wie damalige Spark-Systeme. Da hatten wir zwar immer noch das Problem, dass die Firma SGI und die Firma Sun erheblich bessere Grafikadapter in ihren Rechner hatten, als was es damals für PC-basierte Systeme gab. Aber was gleichzeitig damals passiert ist, ist, dass eine kleine Gruppe von Grafikkartenentwicklern bei SGI gekündigt haben und die Firma Nvidia gegründet haben und mit ihrem Know-how dann plötzlich Grafikkarten für PCs entwickelt haben. Und das ist halt, also ab da wurden dann tatsächlich PCs auch benutzbar. Infolgedessen 96, glaube ich, kam der Pentium 130 raus und in dem Bereich wurde auch irgendwann Linux populär. Und das ist leider auch der Zeitpunkt, wo Sundin angefangen hat, die Studenten an den Universitäten zu vernachlässigen und weshalb also die das Interesse an Solaris zurückgegangen ist. 97 gab es die erste 64-Bit-Variante von Solaris. Übrigens, was Linux jetzt inzwischen auch kann, dass die Bibliotheken in zwei verschiedenen Subdirectories sind und man gleichzeitig auf einem Kern nebeneinander 32 und 64-Bit-Programme laufen lassen kann. Das gab es 97 schon bei Solaris 86, bei Solaris 64-Bit-Kernen. Ja, und das richtig Schlimme war im Januar 2001 hat Sun Solaris 686 abgekündigt, weil es angeblich nicht rentabel war, was natürlich völliger Unsinn ist, weil es gab damals etwa 14.000 Rechner an der Oberfinanzdirektion Hannover und es gab etwa 40.000 Solaris 686 Rechner im amerikanischen Militär und beide Institutionen haben so viel Geld an Sun gezahlt, an Lizenzgebühren, dass über die Einnahmen sogar die normale Solaris-Entwicklung querfinanziert worden ist. Das heißt, sie haben über ihr X86-Produkt eigentlich mehr Geld eingenommen, dass sie damit die Hauptentwicklung finanzieren können. Trotzdem ist irgendein Idiot auf die Idee gekommen, Solaris X86 abzukündigen. Das hat einen ziemlichen Schlag auf Solaris bewirkt. Ja, nochmal kurz zurück, was ist mit dem Sun Novell Deal gewesen, wegen der Royalties, die Sun also immer zahlen musste, das war eine ganze Menge. Ich habe das leider vergessen, das wurde, aber wer das mal interessiert, der sollte mal versuchen, in den Usenet News aus den Jahren 93, 94 ein bisschen zu suchen, da sind Zahlen auch genannt worden. Das, aber was da abgelaufen ist, ist ein bisschen sehr merkwürdig gelaufen. Sun hat also mit AT&T verhandelt über den Erwerb eigenständiger Rechte an Unix. Und während das hier laufen ist, hat AT&T Sun hintergangen und hat einfach alles an Novell verkauft. Das heißt, Sun stand dann plötzlich da mit angebrochenen Vertragsverhandlungen und ihr Partner war nicht mehr zuständig. Das heißt, sie mussten dann mit Novell weiterverhandeln und haben im Laufe des Jahres 1994 dann das Recht an Solaris erworben, Solaris ohne Royalties an Novell zu bezahlen, zu vertreiben und sie hatten auch das Recht, eigenständig Unterlizenzen an gemeinsamen Quellcode zu verkaufen. Gemeinsam sage ich deswegen, es bezieht sich auf all den Quellcode, wo als Copyright-Information nur Sun oder nur AT&T oder Sun und AT&T, aber keine andere Firma drin steht. Ja, schon 95, also zwei Jahre später, hat Novell gemerkt, dass er mit Unix nicht so richtig klarkommen und haben Unix mit Haut und Haaren an SCO verkauft. Und ich sage deswegen mit Haut und Haaren, weil hier 1993, als Novell Unix erworben hat, haben sie nicht nur die Rechte an Unix erworben, sondern sie haben halt auch das Gebäude und die Arbeitsverträge der USL-Angestellten an der Ostküste mit übernommen. Und genau das Paket ist komplett so auch an SCO weiterverkauft worden. Genau. Das war getrennt. Also es gab immer sofort... Ja, wir haben noch eine Viertelstunde und ich habe noch ein bisschen was. Ich muss jetzt, ich war zu langsam. Wenn nachher noch irgendwo Zeit ist, können wir uns irgendwie auf den Gang stellen. Ja, hat Sun für Rechte erworben? Sie hatte das Recht, Unterlizenzen am Source Code zu verkaufen. Es war aber unklar, ob das auch das Recht enthielt, den Code Open Source zu machen. Darüber waren sich die Sun-Anwälte anfangs nicht einig, aber so um das Jahr 2000 herum war man sich sicher, dass das dieses Recht auch enthält, und zwar für alle Quellen, in denen nur Sun und AT&T oder als Urheberrechtseigentümer drin waren. Und das führte dann auch dazu, dass Sun im Jahr 2000 die Solaris 8 Sourcen veröffentlicht hat. Da konnte man eine Mail hinschicken und dann hat man irgendwie das zugemailt bekommen, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall, man musste nichts unterschreiben. Das war nur zur Ansicht und es waren also auch nur 95% der Sourcen, weil man hat nämlich alles das einfach gelöscht, wo andere Eigentümer noch mit drin standen. Ich mache mal ein Beispiel. Das war also einerseits zum Beispiel der Mentat-Netzwerkcode. Es ist zwar so, dass Sun 1993 die Hauptentwickler von Mentat übernommen hat und die sind seitdem bei Sun beschäftigt worden, aber sie haben die Firma nicht gekauft. Und damit hatten sie also nur die Nutzungsrechte, aber nicht die Urheberrechte an den Netzwerkstack. Nun war es aber zum Glück so, dass man sowieso einen neuen Netzwerkstack entwickeln musste, damit man halt Gigabit und 10 Gigabit in ausreichender Geschwindigkeit schaffen konnte. Was auch gefehlt hat, also der Netzwerkstack fehlte komplett und so lustige Sachen wie LS.c fehlten. Warum? In LS.c waren 3 Zeilen von Microsoft drin. Nämlich, es gab 3 besondere Filetypen auf Xenix und 1987, als Sun und AT&T diesen Vertrag zur Schaffung von System 5 Release 4 unterschrieben haben, da waren also einige Firmen beunruhigt, unter anderem auch Microsoft, und die haben gesagt, also passt mal auf, wenn ihr die Xenix-Spezialitäten auch übernehmt in System 5 Release 4, dann schmeißen wir unsere gesamte Betriebssystementwicklung weg und stellen auf System 5 Release 4 um. Ist irgendwie nicht passiert, glaube ich, ne? Als Ergebnis von dieser Solaris x86-Einstellung gab es übrigens, wurde eine Gruppe gegründet, die The Secret Six hieß. Die waren dann im März 2001 bei Sun, hatten damals unten einen Laptop mit Solaris x86 und Star Office drauf und haben da eine Präsentation bei den Managern gemacht. Und das Lustige ist, die Manager von Sun haben nicht mal gemerkt, dass auf dem Laptop kein Microsoft drauf war. Trotzdem haben sie es geschafft, dass also ab Herbst 2001 Solaris x86 weitergeführt wird. Trotzdem hat dieses halbe Jahr, wo es das System nicht gab, einen schweren Schlag Sun versetzt. Interessant ist, dass es dann im Dezember 2003 eine riesige Solaris-Entwicklerkonferenz in Berlin im ICC gab mit über 3000 Teilnehmern. Und das ICC, weiß nicht, wie es jetzt aussieht, war damals das einzige Kongresszentrum der Welt, wo 3000 Leute auf einen Schlag in einen Hörsaal reinpassen. Darum ist es also in Berlin stattgefunden worden. Und im Frühjahr 2004 hat Jonathan Schwartz, der war damals halt so ein Aufsteiger innerhalb von Sun, hat veröffentlicht, in der Presse verkündigt, es wird Open Solaris geben. Interessant ist dann, im Sommer haben die sich bei mir gemeldet, sag mal, wir machen im Herbst so ein Open Solaris Summit in Santa Clara, wir laden dich ein. Und ich dachte, die wollten jetzt schon sagen, wir sind fertig und so, das kommt eine große Pressekonferenz. Dann hieß es, mach mal einen Vortrag. Und 2 Tage bevor ich dann da hingeflogen bin, hieß es plötzlich, hast du das nicht mitgekriegt? Das ist eine Sun-interne Veranstaltung. Wir wollen den Leuten erklären, wie Open Source geht. Und wir haben ein paar Leute eingeladen, wir haben dich eingeladen, wir haben den, wie heißt der Mensch, der Chef von der Apache Foundation und den Menschen, der bei Apple Mac OS X als U-Boot-Projekt gestartet hat, hatten sie eingeladen als Open Source-Leute. Und da wurden also 400 Teilnehmern von Sun dann erklärt, worauf man achten muss, damit so ein Open-Source-Projekt in der Größe auch funktionieren kann. Es war eine interne Veranstaltung, aber was tatsächlich passiert ist, dass halt während dieses Summits halt am 14. September erklärt worden ist, dass es ein Pilotprogramm gibt für Solaris x86, da war ich also auch einer der Ersten, die da ein NDA unterschrieben hat und ab dem Moment den aktuellen Zustand von Open Solaris sehen konnte. Und auch mitgeholfen hat, das dann zum Juni 2005 fertigzustellen. Ja, dann gab es eine Diskussion, was für eine Lizenz zu nehmen ist. Da war es halt so, dass von irgendwelchen Leuten die Idee kam, wir nehmen die BSD-Lizenz. Und dann haben eine signifikante Menge von Leuten bei Sun, also von Entwicklern gesagt, wenn ihr BSD als Lizenz nehmt, dann kündigen wir. Dann kam jemand auf die Idee, können wir nicht die GPL nehmen? Und es wurde also schnell klar, nach juristischer Prüfung, das geht gar nicht, weil es gab halt so viel Closed-Source-Anteile und du kannst halt GPL nicht halt mit Closed-Source mischen. Und darum musste man also eine Lizenz nehmen, die also so offen ist, dass sie einerseits diese Mischung erlaubt, andererseits aber ein bisschen mehr Sicherheit gibt als die BSD-Lizenz. Und das ist eine modifizierte Mozilla-Lizenz. Die ist, im Wesentlichen sind die Änderungen dahingehend, dass sie auch mit europäischem Recht vereinbar ist, weil die Mozilla-Lizenz, übrigens auch Mozilla 2.0, die jetzt entstanden ist viel später, ist immer noch nicht mit europäischem Recht kompatibel. Ja, 2005 im Februar hat meine erste OpenSolaris-basierte Version von Betriebssystem schon gebootet. Natürlich noch auf dem Closed-Source-Anteil, der nur also für die Pilotteilnehmer verfügbar war. Aber dann fing also auch Sun an, im Februar auch schon den D-Trace-Quellcode unter CDDL zu veröffentlichen, damit Leute mal sehen können, ja, wir meinen das ernst, weil sie halt eigentlich dachten, dass sie im Frühjahr 2005 schon fertig sind. Das hat sich aber viel länger hingezogen, weil sie noch Rechte nachkaufen mussten und auch ihre Netzwerk-Stack-Implementierung noch nicht ganz fertig war. Und dann hatten sie noch ein Problem, dass sie den Boot ersetzen mussten. Der war nämlich auf Basis einer Intel-Implementierung von Open Boot. Eine Emulation von Open Boot als 16-Bit-Programm. Und da haben sie dann auf Grub umgestellt. Ja, am 14. Juni ist OpenSolaris freigegeben. 3 Tage später gab es die erste OpenSolaris-Distribution, die auf dem Code basiert ist, Schillix. Die nächste OpenSolaris-Distro war Belenix und dann ab 2005 Nexenta. Das ist so eine Firma, die, da weiß keiner, wer sie gehört. In Amerika kann man Firmen gründen und die Eigentümer anonym halten. Und die machen ihr Geld im Augenblick damit, dass sie File-Server verkaufen mit ZFS. So, jetzt müssten wir gerade noch so schaffen. November 2004 habe ich dann so eine Diskussion angestoßen, dass man, wenn man OpenSolaris macht, dass man halt auch so eine Art Verfassung braucht, nach welchen Regeln Quellcode verwaltet wird. Da gab es am Anfang eine extreme Versuch von Sun-Mitarbeitern, das zu verhindern. Im Januar 2005 kam plötzlich von Sun genau der Vorschlag. Und es wurde so ein OpenSolaris Governance Board gewählt. OpenSolaris.org war also bis zum 14. Juni so, dass man halt ein Passwort brauchte, um draufzukommen, und das ist dann halt ab dem 14. Juni freigeschaltet worden. Es gab ein öffentliches Bug-Tracking-System, viele öffentliche Mailinglisten und 99% der OpenSolaris-Basis ist Open Source. Leider sind halt einige Sachen nicht Open Source geworden, wie zum Beispiel so ein Programm wie PAX, das ist von der Open Group. Da haben Firmen wie IBM und HP, die ja behaupten, sie seien so große Förderer von Open Source, bei den Verhandlungen gesagt, nee, wir wollen nicht, dass das Open Source wird. Weil das ist nämlich, also PAX und ein paar andere Programme sind nämlich gemeinsamer, gepflegter Code von Sun, HP und IBM. Und natürlich sind auch einige Closed-Source-Anteile von Hardware-Herstellern, okay. Im Prinzip sollte alles Open Source werden, sogar der Sun Pro Compiler sollte Open Source werden. Und das Lustige ist, bis im Jahr 2008 hatten die tatsächlich den gesamten Code juristisch prüfen lassen und haben also auch schon beiseite gelegt den Teil, der von AMD und Intel war und geheime Eigenschaften der CPUs für bessere Optimierung genutzt hat, abgespalten, sodass man eine vereinfachte Version von dem Compiler hätte bauen können. Aber der Schwarz hat verlangt, dass bevor der Code in die Öffentlichkeit geht, die Versionsverwaltung von SCCS auf Mercurial umgestellt werden muss. Und dazu hatten die Leute gerade zu dem Zeitpunkt keine Zeit. Und dadurch ist es jetzt ausgefallen. Ich denke mal, es gäbe C-Lang wahrscheinlich nicht, wenn das damals Open Source gemacht worden wäre. Ja, dann kam der Absturz. Interessant ist, 2009 haben viele Studenten, obwohl Sun auch weiterhin sich nicht um die Studenten gekümmert hat, plötzlich aus Eigeninteresse OpenSolaris mal ausprobiert. Aber Jonathan Schwarz hat durch das Verkaufsmodell der Hardware Sun in arge Bedrängnis gebracht. Sie hätten irgendwie so 10% mehr Einkünfte gebraucht. Kein Problem. Also das Lustige ist halt, als Oriel das nachher gekauft hat, haben sie die Preise einfach so weit erhöht, dass plötzlich die Haupteinnahmequelle von Oracle insgesamt der Sun-Hardware-Verkauf war. Also die hätten auch selber nur ein bisschen an der Schraube drehen müssen und hätten auch es auch ohne Oracle geschafft. Aber das Problem ist halt, Scott McNeely hatte die gesamte Verwaltung der Firma Sun an Schwarz abgegeben. Scott McNeely hat um die Zeit herum an der TU Berlin einen Vortrag gehalten. Und da kam er mir sehr krank vor. Also ich kannte ihn von früher persönlich. Und er war also jemand, der also immer wirklich vor Ideen und vor Angriffslust gespritzt hat. Und der wirkte, als ob er hinter einem Vorhang stand. Also ich denke mal, der wusste, dass er irgendwie psychische Probleme hat oder vielleicht auch andere Probleme, dass er also es nicht schafft mehr, die Firma so wie früher weiter zu bewirtschaften, hatten Nachfolger ernannt und der war halt ein Griff ins Klo. Schwarz wollte dann 2009 Sun an IBM verkaufen, wäre das in die Tat umgesetzt worden, dann würde es jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr geben, weil IBM natürlich als erstes die Spark-Prozessorentwicklung eingestampft hätte. Und da hat dann McNeely nochmal interveniert und hat eigenständig mit Oracle verhandelt und hat dafür gesorgt, dass also Sun stattdessen an Oracle verkauft worden ist. Allerdings endet es dann damit, dass am 18. August 2010 der letzte veröffentlichte Update an der Versionsverwaltung rauskam. Ja, jetzt haben wir noch irgendwie 2 Minuten. Jetzt weiß ich nicht, gibt's noch irgendwelche Fragen? Jetzt ist aber hier da direkt danach ein anderer Vortrag, ne? Ja. Das heißt also, es sollten, wenn dann, kurze Fragen sein, oder wir stellen uns nachher mal draußen hin und ihr könnt nachher da fragen, wenn ihr noch Interesse ist, okay? War das denn in etwa das, was... Ja.